Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Professor Manfred Balkenohl. Was ist die Freiheit? Darum geht es hier. Die Freiheit ist die von Gott dem Menschen geschenkte Fähigkeit zu handeln oder nicht zu handeln. Dieses oder jenes zu tun und so von sich aus bewusste Entscheidungen zu treffen. Die Freiheit kennzeichnet die im eigentlichen Sinn menschlichen Handlungen. Je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Die Freiheit erreicht dann ihre Vollendung, wenn sie auf Gott, das höchste Gut und unsere Seligkeit, ausgerichtet ist. In der Freiheit liegt auch die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen. Die Entscheidung zum Bösen ist ein Missbrauch der Freiheit, der zur Sklaverei der Sünde führt. Das ist die Auskunft, die das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche uns dazu gibt. Und wir freuen uns heute in einem zweiten Teil wieder Professor Balkenohl zuhören zu dürfen. Er ist am Telefon in Osnabrück. Grüße Gott, Professor Balkenohl.
Einen schönen guten Tag, Herr Donis. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten ein Wort aus der Pastoralkonstitution zitiert, wo es heißt, die wahre Freiheit aber ist ein erhabenes Kennzeichen des Bildes Gottes im Menschen. Gottes Ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft stehen im Zusammenhang mit dem Werden der Freiheit. Und die Freiheit kommt ja nicht plötzlich. Sie muss entfaltet werden im Lebensprozess des Menschen. Darüber hatten wir gesprochen. Bei den maßlosen Freiheitsvorstellungen heute, des heute lebenden Menschen, die im Grunde ein Gebundensein signalisieren. Das ist wichtig zu sehen. Darum sage ich diesen Satz noch einmal. Bei den maßlosen Freiheitsvorstellungen, die im Grunde ein Gebundensein signalisieren, ist namentlich dem Jugendlichen, aber nicht nur dem Jugendlichen, auch den erwachsenen Menschen, auch bei älteren Menschen zu beobachten, eine merkwürdige Unruhe eigen, als Symptom eben für diese maßlosen Freiheitsvorstellungen, eine merkwürdige Unruhe eigen, die ihn gewöhnlich zu solchen Menschen führt, die ihrerseits in ihrem Lebensprozess noch nicht zur personalen Freiheit gelangt sind. Freiheitsvorstellungen, die im Sinne einer psychischen Projektion, einer Übertragung also, bis in den politischen Raum hinein sich auswachsen können, sind heute keine Seltenheit. Gerade bei jungen Menschen, welche eine entschlossene Übernahme von Pflichten mit Freiheit noch nicht in Einklang zu bringen vermögen. Pflichten müssen mit der Freiheit in Einklang gebracht werden. Wie schwach es noch um die Verselbstständigung des Menschen bestellt ist, zeigt sich vor allem darin, wenn sich Freiheit noch nicht als Freiheit zu dauernder Bindung ausweist. Ich sage diesen Satz noch einmal, wie schwach es noch um die Verselbstständigung des Menschen bestellt ist, zeigt sich vor allem darin, wenn sich Freiheit noch nicht als Freiheit zu dauernder Bindung ausweist. Eine Zurückführung falsch verstandener Freiheitsvorstellungen auf den Werde- und Reifungsprozess des Menschen ist heute noch ungewöhnlich und wird von den Betroffenen in aller Regel abwehrend beurteilt. Der Aufweis, dass exzessive Freiheitsvorstellungen Behinderungen und Verkürzungen des menschlichen Entfaltungsprozesses signalisieren, kann nicht als eine Bagatellisierung des eigentlichen Problems angesehen werden. Das Gegenteil ist der Fall. Denn erst aus menschenkundiger Sicht ist ein tieferes Verstehen der eigentlichen Problemlage der Beteiligten möglich. erfolgreiche prophylaktische Einwirkungen bei der helfenden Bemühung haben das Wissen und die Ursprünge von Ausfallserscheinungen zur Voraussetzung. Und es ist heute nicht mehr von der Hand zu weisen, dass gerade von der Kirche und deren Vertretern erwartet wird, helfende und fördernde Assistenz im Prozess des Freiwerdens, der im Menschen angelegten Potenzen zu leisten. Darauf kommt es an. Geben die Vertreter der Kirche diese angeforderte Hilfe nicht oder nur unvollständig, so wird die Kirche von den Betroffenen projektiv angegangen, unter Umständen abgelehnt. Das gehört zum tiefen Verständnis dafür, warum die Kirche so häufig angegangen, projektiv angegangen und abgelehnt wird. Weil die Kirche die indirekt angeforderten Hilfen im Lebensprozess nicht leistet. Und das lässt sich die Leute dann nicht gefallen und gehen gegen die Kirche vor. Formen der Aggressivität gibt es ebenfalls. Formen der Aggressivität sind oft gekennzeichnet von unbewussten Forderungen nach Hilfe zur Freiheit und nach Hilfe im Lebensprozess des Menschen. Also indirekte Fragen nach fördernder Assistenz. Solches indirekte Agieren und Reagieren wird umso dringlicher und aufdringlicher oft, je stärker sich die Projizierenden in einem Reifungsrückstand befinden und je hartnäckiger auf der anderen Seite eine tiefgreifende personale Hilfe versagt bleibt. Menschenkundige Erfahrungsforschungen haben solche unbewussten Wirkweisen außer Zweifel gesetzt. Und daher müssen wir noch ein Stück weitergehen und die Frage stellen, wo sind die Gründe für die personalsoziale Freiheit, wenn sie gelingen soll? Und welche Wirkweisen kennzeichnen, sieht man bei Jugendlichen und Erwachsenen, wenn diese Hilfen nicht gegeben werden? Dazu nenne ich die Stichworte Integration, Polarität, Subsidiarität und Hierarchie. Alle vier Merkmale müssen anerkannt, in Freiheit als Wirklichkeit des Lebens anerkannt werden. Denn personalsoziale Freiheit ist nur unter Anerkennung und Beachtung dieses vierfachen Seinsgesetzes und Wirkgesetzes, nämlich der Integration, der Polarität, der Subsidiarität und der Hierarchie möglich. Ich erkläre das. Zu den Hauptaufgaben, vor allem zu den Hauptgefahren unserer Zeit, gehört ganz ohne Zweifel das Missverständnis der Freiheit als Ungebundenheit. Eine bindungslose Gesellschaft von Einzelwesen ist jedoch in der Realität nicht vorstellbar, was schon die entwicklungspsychologische Erhellung des menschlichen Lebenslaufes aufgewiesen hatte. Es zeigt sich hierbei insbesondere, dass Freiheit kein Selbstzweck menschlicher Existenz sein kann, sondern dass im Gegenteil Freiheit auf die Umwelt und auf die Mitwelt ausgerichtet sein muss, sodass Freiheit zu selbstverantwortlichen Bindungen in einem Sozialverband befähigt. Was aber für das Urgefüge der menschlichen Familie gilt, nämlich, dass ein Mensch nur in personalsozialen Relationen zur Freiheit gelangt, das gilt auch für andere soziale Gebilde, ja für die Gesellschaft insgesamt. Denn was im Primärsystem der Familie grundgelegt worden ist. Das wächst sich stets bis in andere gesellschaftliche Systeme hinein aus. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass jegliche freiheitliche Ordnung, dass jegliches personalsoziales Leben unter dem genannten vierfachen Wirkgesetz steht. Darum müssen wir hier erörtern, was damit gemeint ist. Integration meint den Gefügecharakter oder den Zusammenhang allen Seins und Geschehens. Alles Sein und Geschehen ist gekennzeichnet durch einen Gefügecharakter. Weiterhin, alles Sein und Geschehen im menschlichen Leben, im Lebens- und Reifungsprozess sowie in der Gesellschaft sind polar angelegt, bestimmt, durch Polarität aufeinander bezogen, angewiesen. In diesem Auffassungszusammenhang meint Polarität das Aufeinanderbezogensein in relativer Eigenständigkeit. Mit anderen Worten, das Zugeordnetsein ähnlicher und zugleich verschiedener Größen und Gestalten, die miteinander wirksam werden. Wo dieses geleugnet wird, kann keine Freiheit im Leben erreicht werden. Weiterhin das Gesetz der Subsidiarität garantiert einen geordneten Funktionszusammenhang durch Stellvertretung, Aushilfe, Ersatz oder Kompensation, und zwar im Hinblick auf den gesamten Haushalt der Natur wie auf den humanen Reifungsprozess in der Gesellschaft insgesamt und im Lebensprozess eines jeden Menschen im Prozess seines Freiwerdens. Schließlich Hierarchie, was heute ja weitestgehend geleuchtet wird. Hierarchie meint ein Verhältnis der Überordnung und Unterordnung, vor allem im menschlichen Miteinander. Die Hierarchie ist bereits im Strukturaufbau der Person sowie in der menschlichen Familie vorgeprägt. Eltern sind nun mal für das Kind größer. Sie sind nun mal hierarchisch vorgestellt den Menschen gegenüber. Und diese vier Wirkgesetze, Polarität, Integration, Subsidiarität und Hierarchie, die ich hier in Kürze dargelegt habe, sind Wirklichkeiten, die nicht nur für den Bereich des Individuums gelten, sondern in gleichem Maße für sämtliche sozialen Strukturen, seien es Familie, Staat oder Kirche. Ihre Wirksamkeit muss gegeben sein, sonst gelangt der Mensch nicht zur Freiheit. Bei Anerkennung und Beachtung dieser Strukturgesetze ist überhaupt erst jegliche Entwicklung und Entfaltung zur personalen Freiheit möglich. Wir haben noch einen Punkt, den wir ein wenig hervorheben müssen, nämlich die Subsidiarität und Freiheit. Das Seinsgesetz und Wirkgesetz der Subsidiarität sei hier genannt. Die bisherigen Darstellungen haben deutlich werden lassen, dass sich menschliche Freiheit nur im humanen Miteinander verwirklichen lässt, was zunächst für den Raum der Familie gilt, aber darüber hinaus für alle anderen Sozialgebilde nachweisbar ist. Ein absolutes Getrenntsein, ein feindseliges Abrücken voneinander oder eine falsch verstandene Subordination zerstört die urständige Funktion der Subsidiarität und damit der menschlichen Freiheit. Dieses Datum wird in dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip unterstrichen. ein Prinzip der katholischen Soziallehre, ein Prinzip der Lehre über Ehe und Familie, ein Grundprinzip der Freiheit des Menschen. Es besagt, was für den einzelnen Menschen mit eigener Kraft und durch eigene Tätigkeit geleistet werden kann, darf ihnen nicht entrissen und der Gemeinschaft übertragen werden. Ebenso ist es eine Ungerechtigkeit und zugleich eine schwere Verletzung von Störungen der rechten Ordnung, wenn Aufgaben, die von den kleineren und untergeordneten Gemeinschaften bewältigt und ausgeübt und ausgeführt werden können, der höheren und übergeordneten Gesellschaft zugeschoben werden. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär. Sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen. Dieses Prinzip ist schon sehr alt, droht aber immer wieder in Vergessenheit zu geraten, obgleich der Begriff Subsidiaritätsprinzip von Gustav Gundlach geprägt und von Pius dem 11. seinem Inhalt nach in die Sozialenzyklika Quadragesimo Anno aufgenommen wurde, handelt es sich bei diesem Ordnungsprinzip keineswegs um ein katholisches Prinzip oder gar um eine katholische Weltanschauung. Vielmehr handelt es sich hier um einen allgemeinen menschlichen Grundsatz, der die Beziehungen der Einzelnen und der verschiedenen Gruppen untereinander auflichtet und zur Freiheit führt. Es ist angedeutet worden, dass die sozialphilosophische, die sozialpsychologische Rechtfertigung dieses Grundsatzes sich insbesondere am personalsozialen Primärsystem der Familie nachweisen lässt. In unserem Grundgesetz findet dieser Grundsatz in einer ganzen Reihe von Bestimmungen und positiven Ausdruck. Inhaltlich ist dieses genannte Grundgesetz für die Erlangung der menschlichen Freiheit, dieses Grundgesetz, was man als Subsidiaritätsprinzip bezeichnet hat, ist so alt wie jegliches geordnete Miteinander von Menschen in menschlicher Gemeinschaft. Abraham Lincoln drückte den Gedanken dieses Prinzips so aus: Die Regierung hat für die Bevölkerung das zu besorgen, wonach die Leute ein Bedürfnis haben, was sie aber selbst nicht tun können oder doch auf sich gestellt nicht ebenso gut tun können. In all das, was die Leute ebenso gut selber tun können, hat die Regierung sich nicht einzumischen. Das würde nämlich die Freiheit der Menschen zerstören. Wir sehen, dass es sich hier um die Freiheit des Menschen handelt, um Grundprinzipien der Freiheit. Die Freiheit des Einzelnen wie der Gemeinschaft wird jedoch zerstört, wenn beispielsweise der Staat Angelegenheiten an sich zieht, die von Gemeinschaften im Staat bewältigt werden können, zum Beispiel die Familie. Die Zerstörung des Subsidiaritätsprinzips führt dann zu einem Bevormundungsstaat mit Anspruch auf Alleingeltung, der Initiativen und Aktivitäten der Gemeinschaften unterdrückt und abgeschnürt werden. Ich selber bin alt genug, um zu wissen, wie eine Verachtung des Subsidiaritätsprinzips sich in der Bildung und Erziehung ausprägt. Ich habe auch einige Jahre nationalsozialistischen Unterricht hinter mir. Gegen dieses Prinzip menschlich Miteinanders wird auch verstoßen, wenn das gegenüber dem aus dem Ursprungsverhältnis Eltern-Kind sich ergebende natürliche Erziehungsrecht und damit verbundene Erziehungspflicht der Eltern etwa dem Staat übereignet werden soll. So postulierte Freiheit erweist sich bei näherem Zusehen als Form von Zwängen. Wenn Eigeninitiativen von Gruppen und Gemeinschaften durch Zwang beseitigt werden. Vielfach ist die geforderte Freiheit höchst irreführend, wenn im Grunde keine Freiheit, sondern Bevormundung erreicht wird. Ebenfalls handelt es sich bei falsch verstandenem Emanzipationsbestreben nicht um personelle Freiheit, sondern um höchst bedenkliche, ja schädliche Loslösungen vom humanen und sozialen Bindungsformen. All das entspricht individualistischem Denken und ist im Grunde antisozial, weil das soziale Beziehungsgeflecht der Menschen untereinander verkannt wird und gar zerstört wird. Inhuman werden falsche Freiheitsvorstellungen dann, wenn sie mit Totalitarismus und Intoleranz Hand in Hand gehen und die Freiheit der Ausübung subsidiärer Hilfeleistungen verhindern. Das Wachsen personeller Freiheit im Reifungsprozess des Menschen, des Einzelnen, ist eine unabdingbare Voraussetzung für freiheitliche Ordnung und freiheitliches Agieren und Reagieren in Familie, Staat, Kirche sowie in der Gesamtgesellschaft. Wer das schon gesehen hatte, war Augustinus, und ich komme darauf gerne auf ihn zurück, den ich im ersten Teil unserer Ausführungen bereits genannt hatte. Er hat gesehen, dass der freiheitliche Wille nie in die Vergangenheit hineinwirken kann, sondern nur in die Zukunft. Die Vergangenheit ist aber jener Punkt, jenes Feld, welches den Menschen häufig am meisten bedrückt. Denn wer hat denn keine defizienten Punkte in seiner Vergangenheit, die nicht zu bewältigen sind? Und was die Zukunft anbetrifft, sie ist ja dunkel, dunkle Zukunft. Und wie kann denn der Mensch mit der defizienten Vergangenheit und der dunklen Zukunft fertig werden? Und da sagt Augustinus ein Wort, welches eher dichterisch vielleicht als theologisch klingt. Er sagt, er fragte sich selbst, wo gibt es denn die Instanz, in der Vergangenheit und die Zukunft aufgehoben zusammenwirken? Und dann sagt er das Wort, von dem ich gesprochen habe. Ich nenne es, er sagte so wörtlich, Gott ist das ewige Heute. In Gott sind Vergangenheit und Zukunft aufgehoben. Und wenn der Mensch fähig wird, die defiziente Vergangenheit und die dunkle Zukunft beides in die Hände Gottes zu legen, dann ist er in seinem Leben gerettet. Dann ist sowohl die Vergangenheit in der Hand Gottes und die dunkle Zukunft in der Hand Gottes. Dann braucht er sich nicht mehr zu fürchten vor der dunklen Zukunft, auch nicht mehr vor der defizienten Vergangenheit. Denn beides hat er jetzt in die Hand Gottes gelegt. Gott ist das ewige Heute. Und er sagt weiterhin das Wort, rastlos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott, in den Konfessiones, in den Bekenntnissen sagt er das. Und er zitiert immer wieder aus der Bibel dieses Wort, nicht wahr, des Herzens. Eingegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen. Gerade Augustinus, der Verstand und Wille so scharf analysiert hat, eröffnet die eigentliche Mitte des Menschen, worauf es ankommt, nämlich die Herzensmitte. Wir sprechen von der Kardialmitte. Von kardialen Erkrankungen sprechen wir. Hier ist die Mitte des Menschen, und die zu stabilisieren, das ist der eigentliche Punkt, das eigentliche Geschehen, damit der Mensch zur personalen Freiheit gelangt, nämlich zu der Freiheit, von der wir eben sagten, dass sie das ein erhabenes Kennzeichen Gottes im Menschen ist. Der Verstand, der nur in die Vergangenheit reicht, der Wille, der nur in die Zukunft geht, obwohl die Zukunft dunkel ist, obwohl der Mensch unter der Allmacht der Naturgesetze steht und insofern die Willensfreiheit eine Abstraktion ist im Denkprozess. Und obwohl die Freiheit des Einzelnen begrenzt wird durch die Freiheitsvorstellungen der Mitmenschen und die Mitte des Menschen, von der wir gesprochen haben, die Mitte des Menschen, wo Gewissen und Gemüt ihren einigenden Zusammenhalt haben, darauf hat uns wieder Augustinus gebracht. Obwohl wir Verstand und Wille nicht schmälern wollen, sind wertvolle Kräfte in der Struktur des Menschen. Aber beide, Verstand und Wille, haben eine Funktion. Mit diesen Worten will ich zunächst einmal aufhören, indem ich denke, dass ich wichtige Gesichtspunkte zu diesem Thema versucht habe zu benennen. Ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Was ist die Freiheit? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Sie hörten Professor Manfred Balkenohl. Diesen zweiten und auch den ersten Teil seiner Gedanken finden Sie auf horeb.org im Podcast- und Download-Angebot. Und wenn Sie schon auf dieser Seite sind, finden Sie im Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm auch nochmal die Antwort des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche, den Punkt 363 und auch nochmal die Verweisstellen auf die Ausführungen des großen Katechismus in den Punkten 1730 bis 33 und 1743 und 44. Mein Name ist Gregor Dornis, freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Eine gesegnete Zeit Ihnen allen.